Beim Reisen gehört es auch dazu, die Spezialitäten vor Ort zu probieren. Begleiten Sie uns also auf einen kulinarischen Ausflug nach China und Mexiko. Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Ich bin Tina Witte. Ein Besuch der Stadt Xi'an im Nordwesten Chinas lohnt schon, um die beeindruckende Terrakotta-Armee und eine Vielzahl von historischen Denkmälern anzusehen. Aber es gibt auch kulinarische Besonderheiten, zum Beispiel die Biang-Biang-Nudeln. Meterlang, handgemacht, so breit wie ein Gürtel. Und auch ihre Herstellung ist speziell. Die Köche schleudern sie mit voller Wucht auf den Tisch. Philipp Abrisch hat einen Nudelmeister besucht und sich das genauer angesehen.
Wenn's knallt, sind wir richtig. Nämlich hier, in Xi'an in Zentralchina. Die Stadt der Terrakotta-Krieger, der Feinschmecker, der Streetfood-Fans, wo eine Nudel so geliebt ist, dass sie sogar ihr eigenes opulentes Schriftzeichen bekommt. Shanxi Yuanzi, dieses feine Restaurant, ist eine Institution in Xi'an. Die Spezialität hier, Biang-Biang-Mien, handgezogene Nudeln. Der Weg hinein führt durch ein rot lackiertes Portal, das an einen altertümlichen Tempel erinnert. Innen hängen weiße Laternen von der Decke, an den Tischen schmausen die ersten Gäste mit ihren Stäbchen. Manche Köche machen Pause und ein Nickerchen. Dürfen sie erstmal auch, denn heute darf ich mal an den Herd. Meister Zhang hat schon als Teenager Nudeln geknetet. Heute will er mir hier hinterm Tresen zeigen, wie Biang-Biang-Nudeln gehen. Biang-Biang-Nudeln sind sehr breit und lang. Es ist eine einzige lange Nudel pro Schüssel. Eine gute Nudel ist bissfest, elastisch, aber auch ganz weich. Sie macht einfach sehr, sehr zufrieden. Mehl, Wasser, eine Prise Salz in die Schüssel. Gemeinsam kneten wir uns einem weichen Teig entgegen. Nur meiner hat wohl etwas wenig Wasser.
Hier bröselt's noch ein bisschen, aber das kriegen wir auch noch weg.
Meister Zhang kann gar nicht zählen, wie viele Schüsseln Nudeln er und seine Kollegen jeden Tag zubereiten. Hunderte Portionen, sagt er, und kiloweise Teig. Unser Teig muss jetzt erstmal ruhen und ich schaue mich um. Xi'an ist eine Region mit langer Geschichte. Die meisten Touristen kommen zum Essen oder um sich vor malerischer Kulisse zu fotografieren, dem berühmten Glockenturm. Ein riesiges, altes Gebäude mit geschwungenen Dächern und goldener Spitze. Vor den Mauern der Stadt, eine knappe Stunde Fahrt, eine Weltattraktion. Auch dafür lohnt sich die Reise. Die berühmten Terrakotta-Krieger. 8000 Figuren bewachen das Grab des ersten Kaisers von China. Die Figuren sind auch nach 2000 Jahren noch erstaunlich gut erhalten.
Hey, how are you? Hello. Nice to meet you.
Hier treffe ich am Abend Wu Yuchen. Der Foodblogger schreibt hauptberuflich über Essen, Nudeln, Spieße. Im Netz folgen ihm fast 2 Millionen Menschen. Und einer, nämlich ich, jetzt durch die enge Altstadt von Xi'an. Es gibt hier viele Gassen und alle sind voller Köstlichkeiten. Sollen wir ein paar Snacks ausprobieren? Das muslimische Viertel von Xi'an ist wirklich ein Streetfood-Paradies. Aus jedem Haus dampft und riecht es anders. Rind in Reismehl, Fladenbrot, noch heiß und knusprig, Saft aus saurer Pflaume. Wir fressen und trinken uns durch die Altstadt, unserem Ziel entgegen, den Biang-Biang-Nudeln. Die Küche von Xi'an, das sind Rind und Lamm, aber vor allem Kohlehydrate, Nudeln. Und über alles kommt dann heißes Chiliöl, auch bei den Biang-Biang-Nudeln. Chiliflocken drüber, heißes Öl drüber, es brutzelt dann richtig. Das macht die Leute glücklich. Wu führt uns zu Ma Zhen, sein Lieblingsladen, versteckt in einer kleinen Gasse. Keine Touristen, hier gehen die Locals ein und aus. Natürlich am liebsten ein. Gleich am Eingang ein langer, breiter Tisch. Ein junger Mann nimmt sich 3 lange Stränge Nudelteig und rollt sie aus mit seinem Nudelholz. Dann nimmt er die Enden links und rechts in die Hand und holt aus. Mit voller Wucht landen die Nudeln auf dem Tisch und werden so immer länger. Warum die Biang-Biang-Nudeln heißen? Weil, wenn sie die auf den Tisch knallen, dann macht das so ein Geräusch. Biang-Biang. Ein riesiger Bottich voller Wasser dampft und sprudelt. Die Köchin lässt die Nudelstränge jetzt elegant hineingleiten und rührt mit riesigen hölzernen Stäbchen einmal um. Eine Portion kostet knapp 2 Euro. Am Tresen eine lange Schlange, länger als die Nudeln, will man meinen. Ein älterer Herr, ein Pärchen, ein kleines Mädchen. Biang-Biang-Nudeln sind sowas wie ein Grundnahrungsmittel. Die Nudeln machen das ganze Viertel satt. Ich würde sie am liebsten jeden Tag essen, sagt Wu, aber dann werde ich zu dick, also gibt es sie nur 2-3 Mal die Woche. Der Süden habe den Reis, sagt Wu, aber Xi'an habe seine Nudeln. Und dann kommt auch schon unsere Bestellung, eine riesige Schüssel mit Nudeln, Tofu, Rindfleischstücken, Frühlingszwiebeln und 3 ganzen Knoblauchzehen. Nicht vergessen umzurühren, sonst klebt alles zusammen, sagt die Bedienung. Der Kessel kocht. Auch im Shanxi Yuanzi wird jetzt richtig aufgedreht. Und auch ich darf jetzt ran an die Nudeln. Alles nur Technik, sagt Meister Zhang. Du musst gleichmäßig ziehen, denn wenn du nicht an beiden Enden gleichmäßig ziehst, wird die Nudel an einer Stelle zu dick und an der anderen zu dünn. Dann wird sie reißen. Versuch's mal. Ich versuch's also mal und ziehe die Nudelstränge langsam mit wippenden Bewegungen auseinander, wie beim Seilchenspringen. Man muss den Teig also nicht immer mit Schmackes auf den Küchentisch knallen, es geht auch mit Fingerspitzengefühl. 2 Minuten in den kochenden Bottich, dann mit dem Sieb herausfischen, Nudeln in die Schüssel, Frühlingszwiebeln, Bohnen, Rindfleisch dazu. Und jetzt kommt die Seele des Ganzen, sagt Meister Zhang, die Chiliflocken. Riecht gut, stimmt's? Einfach drüber damit. Und, Achtung, das Chiliöl. Das Anrichten von Biangbiang-Nudeln ist ein kleines Spektakel. Denn über die Chiliflocken gieße ich jetzt heißes Öl. Und in der Nudelschüssel spritzt und brutzelt es. Ich soll mal richtig umrühren, sagt der Koch. Dann kopfüber in die Schüssel und hemmungslos schlürfen. Die Köche im Shanxi Yuanzi gucken fröhlich zu. Einer wischt mir noch die Soße aus dem Gesicht. Auf dem Gaumen so viel Geschmack, auf dem Hemd erstaunlich wenig Flecken. Leicht benudelt und sehr glücklich geht es in die leuchtende Nacht von Xi'an.
Die Millionenmetropole Jiangxing weiter im Südwesten ist bekannt für ihre in die Berge gebauten Hochhäuser mit beleuchteten Fassaden. Im Untergrund der Stadt befinden sich viele ehemalige Bunker, die jetzt für zahlreiche Aktivitäten genutzt werden. Auch die kulinarische Spezialität kann man in einem Bunker essen, den sehr scharfen Hotpot. Benjamin Eisel war unterwegs.
Brodelnd blubbert die scharfe Suppe vor sich hin. Der große Topf ist in den Tisch eingelassen. Drumherum stehen die Zutaten, bereit gekocht zu werden. Gemüse, Fleisch, Innereien. Die Suppe ist heiß, im Restaurant dagegen ist es angenehm kühl, denn es ist tief unter der Erde in einen ehemaligen Bunker gebaut. 500 Meter tief ragt der tunnelähnliche Bau in den Berg hinein. Auf 4.500 Quadratmetern Fläche befindet sich heute ein großes Hotpot-Restaurant mit mehr als 200 Esstischen. Tausende Menschen können hier im Untergrund jeden Tag Chongqings beliebteste Spezialität genießen. Chongqing Huo Guo, den extrem scharfen Feuertopf. Die 35-jährige He Yin ist mit einer Gruppe Freundinnen und Freunden gekommen, um gemeinsam zu essen. Das ist schon ein besonderer Ort. Bunker sind ein Teil der Kultur von Chongqing. Heute kann man hier nicht nur Hotpot essen, sondern auch ein Stück Kultur erfahren. Das gibt es nur in Chongqing, allein deswegen lohnt es sich zu kommen. Im Untergrund von Chongqing befinden sich tausende Bunker. Ein Großteil von ihnen ist im Krieg mit den imperialistischen Japanern ab Ende der 1930er Jahre entstanden. Viele davon sind inzwischen zugeschüttet oder verfallen. Andere werden genutzt. Es gibt Cafés, Buchläden, Museen, Auto- und Rollerwerkstätten. An extrem heißen Sommertagen, die in Chongqing häufig Temperaturen von um die 40 Grad erreichen, sind die Bunker für viele auch Rückzugsorte von der Hitze. Das Hotpot-Restaurant befindet sich in einem moderneren, röhrenartigen Bunker aus den 1970er Jahren. Chinas Langzeitdiktator Mao Zedong hat ihn bauen lassen, als sich die Beziehungen zwischen der Sowjetunion und China verschlechterten. Angesichts der atomaren Bedrohung wurde kritische Infrastruktur systematisch von den Grenzen und Küsten ins Landesinnere verlegt. Wo heute gegessen wird, befand sich früher eine unterirdische Waffenfabrik. Der 57-jährige Chen Jianbo isst Hotpot mit 2 Freunden. Die Männer trinken Bier und Baijiu, klaren chinesischen Schnaps. Sie kommen öfter hierher. Hier im Bunker ist es im Winter warm, im Sommer kühl. Im Nachbarbunker gibt es sogar ein traditionelles Teehaus. Da kann man viele Teesorten aus Chongqing probieren. Wenn man Hotpot in Chongqing isst, muss Rindermagen und Gänsedarm dabei sein. Die anderen Sachen kann man nach Herzenslust hinzufügen. Wir essen häufig einfach günstige Zutaten. Traditionell war der Hotpot in Chongqing ein Arme-Leute-Essen. Billige Zutaten wie Innereien wurden von Hafenarbeitern in der scharfen Suppe gekocht. Heute kann man auch teures Rindfleisch aus Japan oder Australien bestellen, je nach Geldbeutel und Laune. Jeder um den Hotpot herum wirft nach Herzenslust in die brodelnde Suppe, was er oder sie gerne essen möchte. Wenn es gar ist, fischt man es mit den Stäbchen heraus und dippt es in ein Schälchen mit Sesamöl, bevor man es in den Mund schiebt. Das kühlt den Bissen ab und nimmt etwas von der Schärfe. Denn scharf muss er sein, traditionell nach Sichuan-Art mit Chilischoten und dem betäubend scharfen Sichuan-Pfeffer. Obendrauf schwimmt eine dicke Schicht Rinderfett. Die Menschen in Chongqing sind häufig stolz darauf, dass sie besonders scharf essen können. Um zwischendurch auch mal was nicht so Scharfes zu essen, kann man sich den Hotpot auch in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen bestellen. Der Topf ist dann in zwei Hälften geteilt, erklärt die 35-jährige He Yin. Wir haben milde Pilzsuppe auf der einen Seite und die scharfe Brühe mit dem Rinderfett auf der anderen. Wir haben hier Schweinefleisch, Rinderleber, Gänsedarm, Tintenfisch, Bohnensprossen, Erdnusssprossen, Pilze, Algen, Tofu und fermentiertes Gemüse. Für viele Menschen aus Chongqing gehört es von klein auf dazu, regelmäßig Hotpot zu essen. Auch für die Mitte-30-jährige Xu Jiadai. Ich esse mindestens 3 bis 4 Mal Hotpot im Monat. In meiner Erinnerung esse ich Hotpot schon seitdem ich sehr klein bin. Das ist vielleicht eine sehr tief verwurzelte Gewohnheit. Für uns in Chongqing ist Hotpot ein unverzichtbares Essen.
Aber es geht ja nicht nur darum, was und wo man isst, sondern auch darum, wie. Schmatzen und Schlürfen zum Beispiel ist in China völlig in Ordnung. Dafür gibt es andere Regeln für gutes Benehmen beim Essen. Eva Lambi-Schmidt fasst sie zusammen.
Wenn es um Tischmanieren geht, haben viele, die schon mal in China waren, vielleicht gleich ein Schmatzen im Ohr und Bilder aus chinesischen Restaurants vor Augen, in denen Chinesen genüsslich ihre Suppe schlürfen. Denn mit entsprechenden Geräuschen zu essen, gilt in China nicht als ungewöhnlich und zeigt, dass es schmeckt. Es ist auch üblich, Fleischstücke mit Knochen und Knorpeln zu servieren und mit allem, was dazugehört. Es wird dann abgeknabbert oder im Mund sortiert und Nicht-Essbares einfach wieder ausgespuckt. Auf einen Knochenteller, den Tisch oder gar den Boden. In China werden meist zahlreiche Gerichte bestellt, die dann in der Mitte des Tisches platziert werden. Jeder darf von allem essen. Damit jeder gut drankommt, gibt es auf manchen Tischen in der Mitte eine zusätzliche drehbare Tischplatte. In nobleren Restaurants oder bei Geschäftsessen gibt es 2 Sets an Essstäbchen. Ein Paar wird benutzt, um das Essen von der Servierplatte auf den eigenen Teller zu geben und das andere, um das Essen in den eigenen Mund zu führen. Wer den letzten Bissen von einem Gericht haben möchte, der sollte aus Höflichkeit fragen, ob es nicht jemand anderes will. Oft wird auch etwas übrig gelassen, auch weil sonst der Eindruck entsteht, dass noch Leute Hunger haben und noch mehr bestellt werden muss. Häufig bestellen Chinesinnen und Chinesen mehr, als benötigt wird, einfach um zu zeigen, dass genug für alle da ist und dass man sich das auch leisten kann. Dass dabei reichlich Essen verschwendet wird, hat die chinesische Staats- und Parteiführung erkannt und Kampagnen dagegen gestartet. Nun finden sich in Restaurants Hinweise, nicht zu viel zu bestellen. Außerdem ist es üblich, sich Reste in Kartons einpacken zu lassen und mit nach Hause zu nehmen. Zu guten Manieren in China zählt auch, anderen am Tisch zum Beispiel Tee auszuschenken und nicht nur an sich selbst zu denken. Leute am Tisch, die bereits genug getrunken haben oder ihre Tasse nur halb voll haben möchten, klopfen auf die Tischplatte. Das heißt dann Stopp. Tee oder heißes Wasser gibt es in chinesischen Restaurants übrigens oft gratis. Das gehört einfach dazu.
Wir reisen weiter nach Mexiko. Die Chiles en Nogada sind ein traditionelles mexikanisches Gericht, das immer ab Ende August besonders populär ist, dann, wenn die Walnussernte beginnt. Die Nüsse sind eine wichtige Zutat neben anderen aromatischen Saisonfrüchten. Jenny Barke stellt das Traditionsgericht in mexikanischen Nationalfarben vor.
Isaura Maldonada ist extra angereist. Vom mexikanischen Bundesstaat Veracruz ins benachbarte Puebla. Der Bundesstaat ist die Wiege der Chiles en Nogada. Jedes Jahr trifft sie hier Freunde, um mit ihnen einmal in der Saison Chiles zu essen. Nirgends schmecke es so gut wie hier. Hier gibt es einfach die besten Chiles en Nogada. Sie sind im ganzen Land berühmt. Das ist eine Geschmacksexplosion, die einem wirklich das Gefühl gibt, so schmeckt Mexiko. Die wichtigste Zutat, wie könnte es bei einem mexikanischen Nationalgericht anders sein, ist der Chili. Die grüne Sorte, Chile Poblano, ist allerdings nicht besonders scharf, schmeckt eher wie eine dem deutschen Gaumen bekannte Paprikaschote. Sie ist nach ihrem Herkunftsort Puebla benannt. Hier baut sie der Bauer Javier Palacios Mendoza an. Begeistert streift er durch die Reihen, geht immer wieder schnell in die Hocke, zeigt auf die vielen verschiedenen Chili-Sorten, pflückt sie, bietet sie zum Probieren an. Der Chile Poblano ist perfekt für das Gericht. Er hat die perfekte Konsistenz. Dickes Fruchtfleisch und eine dünne Haut. Man kann die Schoten leicht entkernen. Sie lassen sich gut rösten, sind nicht zu scharf und haben mit 20 cm eine perfekte Größe, um sie zu befüllen. Bis zur Ernte im August und September reifen die Chilis 3 Monate. Fast alle Zutaten des Festessens gibt es nur in dieser kurzen Zeit frisch. Alle Früchte kommen aus der Region. Wir ernten das Obst am Fuße des Vulkans Popocatépetl, also Pfirsiche, Äpfel, Birnen, Walnüsse und Granatäpfel. Sagt Maria Refugio Alvarez Espinosa, besser bekannt als Doña Cuca. Zu Besuch in ihrer Küche in Calpan, der Kleinstadt in Puebla, die als die Wiege der Walnuss in Mexiko gilt, die andere Star-Zutat der Chiles in Nogada. Gemeinsam mit ihrem Sohn Miguel Angel zeigt Doña Cuca Schritt für Schritt, wie das aufwendige Essen zubereitet wird. Sie füllt die handtellergroßen Chiles üppig mit einer Masse aus Schweinefleisch und den reifen Früchten. Ihr Sohn rührt Eischnee auf. Darin wird die Chile gebadet, bevor sie in heißem Fett ausgebacken wird. Ob mit oder ohne Teigmantel? Eine leidenschaftlich diskutierte Frage in Mexiko. Für Doña Cuca ganz klar. Die ersten Chiles en Nogada waren auf jeden Fall frittiert. Es gibt diesen Spruch, eine Chile en Nogada ohne Teigmantel ist wie eine nackte Frau ohne Kleidung. Den Spruch müssen wohl die Erfinderinnen des Gerichts erdacht haben. Nonnen waren es nämlich der Volkserzählung nach, die 1821 das barocke, opulente Gericht aus prähispanischen und europäischen Zutaten erfunden haben sollen, um die mexikanische Unabhängigkeit zu feiern. Der Unabhängigkeitstag, der 16. September, ist Nationalfeiertag. Bis dahin gibt es die grünen Schoten in weißer Walnusssoße mit roten Granatäpfeln und grüner Petersilie, den Farben der mexikanischen Flagge. So bedeutungsschwanger wie der Ursprung ist auch für jede mexikanische Familie ihr über Generationen weitervererbtes Rezept, sagt Doña Cucas Sohn Miguel Angel. Meine schönsten Kindheitserinnerungen habe ich an diese Saison. Seitdem liebe ich Chiles en Nogada und generell zu kochen. In den vergangenen Jahren ist der Hype gewachsen. In vielen Städten Pueblas gibt es große Chile en Nogada Festivals. In Calpan startete die Tradition vor 24 Jahren mit einem Kochwettbewerb, sagt Tourismusdirektor Daniel Méndez Sánchez.
Chile en Nogada significa Tradición, Cultura.
Für uns ist es Kultur, Geschichte, Tradition. Für die Zubereitung kommt die ganze Familie zusammen. Die einen schneiden Obst, andere schälen Walnüsse, wieder andere pflücken die Chile.
Otros yendo a los huertos para cortar los frutos.
Ein Essen, für das keiner die Zutaten im Supermarkt kaufe. Inzwischen ist die gefüllte grüne Chilischote im Teigmantel fertig frittiert. Es folgen die letzten Schritte. Frisch geerntete Walnüsse hat Doña Cuca stundenlang eingeweicht, um die braune Haut abzuschälen. Und ein Rätsel dazu hat sie auch noch parat.
Una adivinanza.
Ein Kästchen von schöner Zier, kein Schreiner schafft solch Werk wie hier.
Que la sepa hacer.
Dann wird es laut. Ein Mixer verarbeitet die Walnüsse zu einer cremigen weißen Soße, die Nogada. Schließlich wird das Gericht kredenzt. Chile Poblano, begossen in Walnusssoße, verziert mit Granatäpfeln und Petersilie. Buen provecho.
Die Achiote ist in Mexiko ebenfalls ein wichtiger Bestandteil vieler Speisen. Es handelt sich um kleine Samen vom Anatto-Strauch mit großer Wirkung. Als Gewürz verleiht es Fleisch und Reis eine individuelle Note und das intensive Rot färbt nicht nur die Gerichte, es soll auch vor dem bösen Blick schützen. Ein Stück uraltes Wissen von der Halbinsel Yucatan. Jenny Barke hat in Mexiko-Stadt eine Köchin getroffen, für die kleinen Samen eine wichtige Zutat sind.
Chiara ist gut vorbereitet. Alle Zutaten für den speziellen mexikanisch-kolumbianischen Taco liegen in kleinen Schälchen bereit. Oregano, Gewürznelken, schwarzer Pfeffer und kleine Samen, die beim Bewegen des Tellerchens einen hellen, klirrenden Klang von sich geben. Sie wirken fast wie kleiner Kiessplitt, den man sich in den Vorgarten schüttet. Doch die kleinen vermeintlichen Steinchen sind das Herzstück der Achiote-Frucht. Rötlich-orangene Samen von dem Anatto-Strauch, eine Pflanze, die in tropisch feuchten Regionen Mittel- und Südamerikas wächst. Von der Pflanze wird eigentlich alles benutzt, angefangen von den Blättern über die Blüten bis zum Samen, sowohl in der Medizin als auch in der Küche. Einige indigene Heiltraditionen verwenden zudem die Rinde des Anatto-Strauchs als fiebersenkendes Mittel. Die dreieckförmigen Samen stecken in einer zwiebelartigen Frucht und die ist geschützt durch dornige Stacheln. Die Bauern pflücken die Frucht. Oft ziehen sie dabei Handschuhe an, um sie zu öffnen und kommen dann so an die Samen. Auf offener Flamme brutzeln inzwischen in einem großen Topf weiße, rote und Frühlingszwiebeln in einem Knoblauch-Rapsöl-Teppich. Basis für die Fusion-Küche der Köchin. Chiara Hernandez ist selbst Yucatekin. Mexikanerin der karibischen Halbinsel Yucatan. Dort verarbeiteten schon die prähispanischen Maya die Samen zusammen mit den anderen Gewürzen zu einer stark färbenden Paste. Die Pigmentierung nutzen viele auch als Rouge, Lippenstift oder Lidschatten. Bis heute wird Achiote mancherorts spirituell genutzt. Das Rot gilt als Lebenskraft und Schutz gegen das Böse. Masken und Gesichter werden auch für Rituale eingefärbt. In der Küche wiederum wird in der Paste mit Öl vermischt, beispielsweise Fleisch eingelegt. Chiara hat dafür diesmal Achiote aus Kolumbien verwendet. Sie will die Geschmäcker beider Länder fusionieren. Woher der Samen kommt, das würde man schmecken. Achiote an sich hat einen sehr speziellen Geschmack. Nussig, pfeffrig, bitter. Eine Bitterkeit, die im Nachgeschmack süßlich mild schmeckt. Im Unterschied dazu schmeckt Achiote aus Kolumbien dumpfer, erdiger. Der Strauch wächst dort vorwiegend im Amazonasgebiet und hat eine frisch-feuchtere Note. Mit diesem kolumbianisch-dschungeligen Aroma hat sie Cochinita Pibil aus ihrer Heimat Yucatan mariniert. Cochinita Pibil, ein Gericht aus Schweinefleisch, was auf der Zunge zergeht. Stundenlang wird es in der Marinade aus Achiote, Bitter-Orangensaft und Gewürzen gebadet und dann auf kleinster Flamme in Bananenblättern zart gekocht. Traditionell wird dieses in Blätter eingewickelte Fleisch in Erdlöcher gelegt und mit Erde überdeckt. So kochen wir es dann 6, 7, 8 Stunden lang weich. Deshalb nennt man es Pibil, was Ofen unter der Erde in der Sprache der Maya heißt. Hier in der modernen Küche in Mexiko-Stadt wärmt sie das aufwendig vorbereitete Achiote-Schweinefleisch Cochinita Pibil in der Pfanne auf. Zeit für die langen Kochrituale der Maya haben heute nur noch wenige Mexikaner. Achiote lässt sich als Paste im Supermarkt kaufen. Die Leute haben die Traditionen vergessen. Sie glauben, umso röter die Achiote-Paste, desto geschmacksintensiver. Aber die Lebensmittelindustrie färbt die Marinadebase häufig. Auch in meiner Familie in Yucatan kocht niemand mehr. Typischer sind einfache Gerichte mit Reis, Bohnen und Kochbananen an Straßenständen. Ihr Wissen gibt Chiara deshalb weiter. In Mexiko-Stadt bietet sie Achiote-Kochkurse an. Inzwischen ist die Cochinita Pibil fertig. Es fehlt ihr Bett, eine Tortilla. Anders als klassisch aus Mais ist Chiaras Tortilla aus Maniok, typische Zutat in Kolumbien. Der fertige Fusion Taco, ein Feuerwerk an würzigen Noten. Unter allem erdige Achiota.
Das war Unterwegs, heute kulinarisch. Ich bin Tina Witte und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.
RBB 24 Inforadio Podcast.